Hallo, hier ist Bibletunes mit Scott und Gott. Denkanstöße über Gott und die Welt mit Martin Scott.
Oh, wie anstrengend sind pessimistische, neidische Menschen. Sie sind für mich der Inbegriff einer unsozialen Egozentrik. Beispiel gefällig? Da sitzt vor Jahren eine Freundin von mir in einem Weiterbildungskurs für Arbeitslose, die schon länger auf bezahlte Arbeit hoffen. Also durchaus eine Runde von Menschen, die nicht unbedingt an den Honigtöpfen unserer Gesellschaft sitzen. In dieser Runde mussten sich alle einmal kurz vorstellen und ein bisschen etwas über ihre Person und ihren Charakter verraten. Da steht dann eine Frau auf, stellt sich mit Namen und letzter beruflicher Tätigkeit vor und leitet dann über in eine Art Kurzstatement, das alle in der Runde überraschte. Sie sagt: Ich wünsche mir, dass ich mit dem, was ich leiste, die Welt, in der wir leben, zum Guten verändern kann. Alle waren irgendwie recht beeindruckt von dieser Kurzpredigt, bis auf eine Dame, die sich meldete und in die Gruppe hinein rief: Entschuldigung mal bitte, das ist doch gequirlte Scheiße. Mit unserem Leben können wir überhaupt nichts ändern. Wir leben, manchmal arbeiten wir, dann sind wir tot, alles frustrierend. Auch ein wunderhübscher Kurzbeitrag, die Persönlichkeit eines Menschen mal kurz und auf den Punkt genau kennenzulernen. Das Leben ist nie nur weiß, aber auch nie nur schwarz. Und wenn das mal für dich so ist, dann darf das Leben anderer dennoch schön sein. Oder auch andersherum, auch anstrengend. Das aber aus einer Extremansicht heraus dem anderen jeweils zum Vorwurf machen, never ever. Das wirkt nur zerstörerisch. Die biblische Geschichte des Propheten und mahnenden Predigers Jona ist genau so angelegt. Jona kennt die kraftvolle, hoffnungsvolle Perspektive, die man einnehmen kann, genauso wie er auch die Alles-ist-im-Eimer-Seite des Lebens kennt. Eines Tages erhält er den Auftrag, in die assyrische Hauptstadt Ninive zu ziehen und dort das Gericht Gottes anzukündigen. Er soll als verlängerter Arm Gottes den Feinden Israels ihren Untergang ankündigen, wenn sie ihren Lebenswandel nicht radikal ändern. Vermutlich ist die Kriegstreiberei gegen Nachbarstaaten und der soziale Umgang untereinander gemeint. Aber stattdessen, dass Jona nun loszieht und seinen, zugegeben, riskanten Auftrag umsetzt, den er immerhin von Gott höchstpersönlich erhalten hat, bekommt Jona nackte Panik und scheint davon auszugehen, ich werde in Ninive gelyncht werden. Durchaus ein nachvollziehbarer Gedanke, wenn du mich fragst. Und anstatt in den Osten zu reisen, beschließt Jona nun, in den Westen zu fliehen, aufs Meer hinaus, auf dem man zur Zeit Jonas noch vermutlich das Ende der Welt vermutete. Entschuldigung, das ist doch gequirlte Scheiße. Ich werde mit meiner prophetischen Mahnung überhaupt nichts ändern können. Bis hierher habe ich gelebt, aber lieber sterbe ich nun auf dem offenen Meer, als in Ninive gesteinigt zu werden. So könnte Jona gedacht haben. Jona versucht das Unmögliche. Nicht nur vor seinem Auftrag zu fliehen, sondern auch noch vor Gott selbst zu fliehen. Auf dem Meer angekommen, auf einem Schiff, zieht allerdings ein Sturm auf. Die verängstigte Schiffsbesatzung tut ihr panisches Bestes und beginnt, Ladung über Bord zu werfen, um das Schiff leichter zu machen. Aber alles das hilft nicht. Bis sie auf die Idee kommen, ihr besonderer Gast, der unter Deck liegt und schläft, könnte die Götter erzürnt haben. Und der wacht nun auf und bekennt mitten im Sturm: Ja, ich glaube an den Gott Israels, an Yahweh, den Schöpfer des Himmels und der Erde und ab heute auch den Schöpfer des Meeres. Ich kann mich meiner eigenen Verantwortung für das Richtige einzustehen nicht entziehen. Und das ist ein besonderer Moment. Aus dem egozentrischen Schwarzmaler Jona wird einer, der beginnt zu begreifen, sich seiner Verantwortung pessimistisch zu entziehen, ist keine Lösung, spätestens dann, wenn Gott im Spiel ist. Der Schiffsbesatzung bietet er daraufhin an, ihn über Bord zu werfen. Der Sturm würde sich daraufhin beruhigen. Ein erstes wahrhaftig eintretendes prophetisches Wort aus dem Mund von Jona, das in dem Augenblick auch eintritt, wo er über die Reling geworfen wird. Sein Mut in einer geradezu ausweglosen Situation wird vom Himmel belohnt. Ein großer Fisch, wie es im Jona-Buch heißt, verschlingt Jona, zieht ihn in die Tiefe des Meeres herab und spuckt ihn 3 Tage später wieder am Ufer des Meeres aus. Und seine Geschichte kann von vorn beginnen. Hat er dieses Mal Hoffnung für seinen Auftrag, für Ninive und für sich selbst? Zumindest zieht er in diesem nun 2. Anlauf tatsächlich los, in Richtung Osten, nach Ninive, und verkündet den Einwohnern der assyrischen Hauptstadt das Gericht Gottes so, wie er beauftragt wurde. Aber die Erzählung bleibt zynisch. Denn nach Feierabend verkriecht sich Jona auf einen Hügel vor den Toren der Stadt, um den besten Aussichtspunkt zu erklimmen, von wo aus er dem Gericht Gottes beiwohnen kann. Denn Jona geht weiterhin nicht davon aus, dass sich in der Stadt irgendetwas verändern wird, nur weil er Umkehr und Buße gepredigt hat, einschließlich der Hoffnung, dass Gott Umkehr und Buße möglicherweise belohnen könnte. Nein, Jona wartet auf den himmlischen Feuerregen oder auf die Pest, die jetzt in der Stadt Einzug halten könnte. Und was passiert? Der Prophet wird Augenzeuge, dass die Einwohner Ninives ihre letzte Chance ergreifen und auf die Hoffnung setzen, dem Gericht Gottes entgehen zu können, wenn sie Buße tun und ihr Verhalten ändern und bereuen tatsächlich ihre Taten. Sack und Asche tragend ziehen die Menschen Ninives durch die Straßen, weil der Prophet gepredigt hat und sie ihm geglaubt haben. Und als Gott das sieht, lässt er ab von seinem Vernichtungsplan, den er eigentlich hatte. Und Jona ruft erneut laut aus: Entschuldigung, das ist doch gequirlte Scheiße. Ich ertrage es nicht, dass ich mit meinem Pessimismus nicht recht hatte. Bis hierher habe ich gelebt, aber lieber sterbe ich hier und jetzt an Ort und Stelle, als dass ich mir weiterhin antun muss, erleben zu müssen, dass ich hier in der Sonne sitzen muss, ohne dass ich zumindest das Gericht Gottes als Lohn für alle meine Strapazen erleben darf. Zynischer und selbstbezogener geht es nicht mehr. Und so ein richtiges Happy End gibt es im Jona-Buch auch nicht mehr. Nur noch eine einzige Frage, die Gott an seinen Propheten richtet. Denn es gibt jetzt nur noch einen einzigen, der Reue und Einsicht zeigen muss, und das ist Jona selbst. Gott sagt: Du bejammerst dich allen Ernstes, dass du keinen Schatten findest, während du auf deinem Hügel sitzt, um der Ausrottung Ninives beizuwohnen? Glaubst du wirklich, es gäbe immer nur deine Probleme in dieser Welt? Meinst du nicht, dass die 120.000 Einwohner da unten im Tal, die bislang nicht danach gefragt haben, was richtig und was falsch ist, mich nicht mal mindestens genauso interessieren könnten wie du und deine eigenen Probleme? Kein Ausrufezeichen am Ende des Buches, nur ein Fragezeichen. Denn das Leben ist nie nur weiß. Menschen, die mit ihrer permanenten Hoffnung anderen auf den Sack gehen, ohne dass sie ein Mitgefühl entwickeln können für schwierige Lebenslagen, scheinen oftmals egozentrisch eigentlich nur bei sich selbst zu sein, ohne wirklich fundierte Hoffnung im Leben einer anderen Person zu verbreiten, weil sie ihren puren Hoffnungsausdruck anscheinend für sich selbst benötigen, um überleben zu können. Und natürlich ist das Leben andererseits auch nie nur schwarz. Menschen, die mit ihrem permanenten Pessimismus anderen permanent ein schlechtes Gefühl vermitteln, weil sie im Grunde nur ihre eigene Depression sehen, sind genauso wenig beziehungsfähig unterwegs wie erstere Extrembolzen. Nur Hoffnung und Optimismus zu verbreiten, wirkt anteilnahmslos und zynisch. Nur Kritik und Pessimismus zu verbreiten, genauso. Und das Jona-Buch hält allen Lesern und vielleicht insbesondere allen selbsternannten Propheten einen sehr deutlichen Spiegel vor die Augen. Ein letzter Gedanke. Es ist durchaus verpönt geworden, daran zu glauben, es gäbe am Ende der Welt ein Gericht Gottes. Aber ich halte dies für eine wundervolle Sache. Zum Glück entscheiden am Ende der Zeiten nicht die Prinzipienoptimisten oder prinzipiell pessimistische, was richtig war und was falsch war, was gut war und was böse war. Am Ende aller Zeiten wird Gott an uns allen Kritik äußern und im selben Atemzug gnädig sein. Weil mit Jesus eines Tages der Auserwählte über Bord ging und 3 Tage lang in die Tiefen des Todes hinabgezogen wurde, ehe er 3 Tage später wieder ins Leben zurückkehrte, damit unsere Geschichte nicht immer und immer wieder von vorne beginnen muss, sondern endlich weitergeschrieben werden kann. Ewig. Aus dieser Perspektive sollten wir ein echtes Mitgefühl und echte Hoffnung und echte Anteilnahme und Kritik ziehen. Als göttliche Schwarz-Weiß-Mischung für unser aller Leben.